Ich möchte eine Botschaft teilen, die wirklich tief in meinem Herzen ist. Es geht nämlich um die Ewigkeit, die Gott in unsere Herzen hineingelegt hat. Jetzt an diesem Wochenende, am Freitag, hatten wir den Real-Life-Film, wie Annemarie schon zu Beginn erzählt hat, von einem 23-jährigen jungen Mann, der zweimal Lymphdrüsenkrebs überwunden hatte und der ist ein drittes Mal zurückgekehrt und dieses Mal hat es nicht überlebt, aber er ist mit einer Hoffnung im Herzen durch diese Zeit der Erkrankung gegangen und mit dieser Gewissheit der Ewigkeit für immer bei Gott nun. Und so leben wir auch in einer Zeit, wo wir Verlust erleben. Meine Mama ist vor 3,5 Wochen heimgegangen, so sagen wir das. Sie ist zu Jesus gegangen, sie ist gestorben. Ihr Leben auf dieser Welt ist zu Ende gegangen, aber wir wissen, sie lebt weiter. Und ich durfte den Abend vorher noch bei ihr sein und ihr zusprechen und sagen, Mama, wenn Jesus dich ruft, dann darfst du gehen. Wir sehen uns wieder bei Jesus. Und am nächsten Morgen war sie bei Jesus. Und es kommt der Tag, dass wir uns sehen werden. Diese Hoffnung habe ich in meinem Herzen, haben wir in unseren Herzen. Wir leben in einer Zeit, wo Kriege sind, wo Krankheiten sind, wo Schicksalsschläge passieren. Und das tut uns besonders dann weh. Es tut uns immer weh, aber besonders dann, wenn es so plötzlich kommt. Und doch ist es etwas, worüber wir reden sollten und wir sollten nicht überrascht sein. Denn in der Bibel steht in einem Psalm, Psalm 90, dass wir bedenken sollen, dass wir alle sterben müssen. Und dann steht da geschrieben, dass es klug ist, das zu bedenken und das nicht zu ignorieren, das nicht auszublenden, sondern offenen Auges dem entgegenzugehen. Und so lesen wir in Prediger, der weise Salomo macht hier so eine Zusammenfassung und schreibt über die Zeit und sagt, dass irgendwie alles seine Zeit hat. Und ich lese die ersten 3 Verse aus Prediger Kapitel 3. Alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit. Und Sterben hat seine Zeit, Pflanzen hat seine Zeit und das Gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit, Töten hat seine Zeit und Heilen hat seine Zeit, Zerstören hat seine Zeit und Bauen hat seine Zeit, Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit, Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Und so geht es weiter und weiter. Und dann kommt in Vers 9 so diese Frage, was bleibt letzten Endes? Und in Vers 11 gibt er die Antwort und sagt, er, das ist Gott, hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Der weise Prediger kommt hier zu dem Schluss und sagt, Gott hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen hineingelegt. In der Hoffnung für alle Übersetzung steht da so, in das Herz des Menschen hat Gott den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Und es ist so. Wir alle tragen in unseren Herzen eine Sehnsucht. Es gibt einen sehr berühmten Schriftsteller aus dem 20. Jahrhundert, C.S. Lewis, der ein sehr rationaler Mensch war, ein Analytiker und der nicht von Anfang an irgendwie christlich aufgewachsen ist, sondern mit 33 Jahren rational durch Analysieren zu dem Entschluss gekommen ist, dass es Gott geben muss und der mit 33 Jahren Jesus Christus als seinen Retter und Herrn angenommen hat. Und er hat so eine Aussage gemacht. Wenn ich in mir Bedürfnisse entdecke, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden können, dann muss ich daraus schließen, dass ich für eine andere Welt geschaffen bin. Merken wir das nicht alle, dass wir Bedürfnisse in uns haben, die nicht gestillt werden können durch ein neues Auto, durch ein schönes Haus, sogar durch eine wunderbare Ehe und Familie, was so kostbar ist. Auch da werden diese tiefsten Bedürfnisse, die wir in unseren Herzen haben, nicht gestillt, weil unsere Seele ein Bedürfnis hat, eine Sehnsucht hat nach Ewigkeit. Gott hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen hineingelegt. Und solange, bis wir die Ewigkeit gefunden haben, und Jesus schenkt uns ewiges Leben, und solange, bis wir Jesus gefunden haben und er in unseren Herzen eingezogen ist, solange werden wir Suchende sein und bleiben. Wir können das irgendwie ignorieren, mit irgendwas irgendwie überdecken oder versuchen zu kompensieren, aber die Sehnsucht bleibt. Jesus begegnet einer samaritischen Frau, die die Sehnsucht, vielleicht auch die Einsamkeit versucht hat, auszugleichen mit Männern. Vielleicht auch das Bedürfnis nach Sicherheit. Ich weiß es nicht, was es war. Aber als Jesus ihr begegnet, sieht er ihre Not. Und er sagt zu ihr, er sagt ihr geradeaus, ohne sie zu verurteilen, 5 Männer hast du gehabt. Und der, mit dem du jetzt lebst, ist auch nicht dein Mann. Und doch bist du nicht glücklich. Und er bietet ihr etwas an. Er bietet ihr das an, wonach ihre Seele sucht und wonach sie sich sehnt. Wahrscheinlich ohne das zu begreifen und ohne das zu verstehen. Sie war irgendwie religiös und da kam auch das Gespräch, wie man richtig Gott anbetet. Aber Jesus ist nicht religiös. Jesus bietet ihr die Beziehung zu Gott an. Und in diesem Gespräch sagt er in Johannes 4, Vers 14, diese Stelle möchte ich mit euch zusammenlesen. Er sagt zu dieser Frau, sind wir soweit vom Beamer? Johannes 4, 14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, die bis ins ewige Leben quillt. Diese Beziehung zu Jesus Christus, dem Erlöser, dem Messias, dem von Gott gesandten Retter, sie bringt uns in die Beziehung mit Gott. Nur diese Beziehung mit Jesus, nur die Gemeinschaft mit Jesus kann den Durst unserer Seele stillen. Und das ist dieses lebendige Wasser, was uns dann wirklich sättigt. Und dieses lebendige Wasser fließt bis in alle Ewigkeit. Nachdem diese Frau Jesus begegnet ist, war sie so verändert. Sie war befreit von Scham, von Angst, von Anklage. Und sie ist losgerannt, um allen ihren Dorfbewohnern in Samaria zu erzählen, dass sie Jesus begegnet ist. Und dieses lebendige Wasser hat sie jetzt in sich und sie teilt es mit anderen. Ihre Lebensumstände haben sich nicht sofort verändert, aber die Begegnung mit Jesus hat den Durst ihrer Seele gestillt. Da ist die Ewigkeit in ihr Herz gekommen. Die Sehnsucht nach Ewigkeit ist durch Jesus gestillt worden, erfüllt worden. Amen. Und so haben wir alle diese Sehnsucht nach Ewigkeit. Johannes 17, Vers 3, da sagt Jesus, was denn das ewige Leben ist. Johannes 17, Vers 3, hier steht, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Gott, unseren Vater und den von ihm Gesandten, Jesus Christus, unseren Retter, zu erkennen, das ist ewiges Leben. Durch ihn wird die Sehnsucht in unseren Herzen gestillt. An einer anderen Stelle, auch im Johannes-Evangelium in Vers 11, 25 bis 26, da sagt Jesus, dass mit dem Leben hier auf der Erde nicht alles vorbei ist, sondern er erwidert und spricht zu Maria oder Martha, weiß ich jetzt gerade nicht, die ihren Bruder gerade verloren haben, den Lazarus, der gestorben ist. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und mir vertraut, wird niemals sterben. Glaubst du das? Durch den Glauben an Jesus Christus kommt die Ewigkeit in unser Herz. Und selbst wenn unser Leben hier auf der Erde zu Ende geht, es geht nicht zu Ende. Es ist ein Übergang in die Ewigkeit bei Gott. Apostel Paulus beschreibt etwas, was er nicht beschreiben kann. Nochmal, er beschreibt etwas, was er nicht beschreiben kann. Mit Jesus kommt etwas in unser Leben hinein, was wir nicht beschreiben können. Eine Erfüllung unserer Sehnsucht. Eine Beziehung mit Gott, die wir nicht irgendwie erklären können, aber sie ist da. Mit Jesus kommt der Heilige Geist in unser Herz hinein und wir haben Gemeinschaft im Heiligen Geist. Und wir haben Zugang zu dem Herzen Gottes. Und wir können in einer realen Gemeinschaft und Beziehung mit Gott leben, schon jetzt so in die Himmelswelt versetzt zu werden, während wir hier noch auf Erden leben. Paulus beschreibt das im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 9 und dann Vers 12. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Wenn du Jesus liebst, wenn du ihm dein Herz geöffnet hast, dann hat Gott für dich etwas vorbereitet, was du dir gar nicht vorstellen kannst. Schon jetzt in dieser Zeit. Und was ist das? Vers 12 lesen wir. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Wenn wir Jesus angenommen haben, wohnt der Heilige Geist in uns. Und wir haben im Heiligen Geist Zugang zu den Tiefen Gottes. Und wir können erkennen, was uns von Gott geschenkt ist, schon jetzt in dieser Zeit und in aller Ewigkeit. Dieser Johannes, von dem wir jetzt gerade einige Verse gelesen haben, der diese Ewigkeitsperspektive immer wieder reinbringt, er hat eine Offenbarung und er hat Einblick in die himmlische Welt hinein. Als er am Tag des Herrn vor Gott ist, und wir sind heute auch am Tag des Herrn, an diesem wunderbaren Sonntag, wo wir zusammen sind, vor Gott. Und wir dürfen auch Einblick haben in die himmlische Dimension, in die himmlische Welt. Was uns von Gott schon jetzt und hier geschenkt ist, diese Ewigkeit in unserer Herzen durch Jesus Christus und auch diese Perspektive und diese lebendige Hoffnung, was danach kommt, wenn das Leben hier auf Erden zu Ende geht. Dieser Johannes, er bekommt diesen Einblick und beschreibt das in Offenbarung Kapitel 21. Da möchte ich 8 Verse lesen, das ist ein ganzer Abschnitt. Und ich möchte, dass ihr euch so auch drauf einlasst. Und ich bete, dass Gott euch und mir und uns allen so die Augen öffnet für die himmlische Realität, für die himmlische Dimension. Das, was Johannes da gesehen hat. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Ich möchte auf diese Beschreibung von diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde etwas eingehen. Erstmal, der Himmel ist ein realer Ort. Es ist nicht nur irgendwie ein Vertrösten, ein Schönreden, sondern und auch nicht irgendwie ein imaginärer Ort in unseren Vorstellungen, sondern es ist ganz ein realer Ort. Nicht nur Theorie, nicht nur ein neues Bewusstsein, sondern es ist wirklich ein realer Ort, neues Jerusalem. Und es gibt noch mehr Beschreibungen, mit goldenen Straßen geschmückt wie eine Braut. Und so viel mehr Beschreibungen gibt es. Jesus selbst hat eine Beschreibung gegeben und gesagt in Johannes Kapitel 14, ich gehe zum Vater, um euch ein Zuhause vorzubereiten, Wohnungen zu bereiten, damit ihr da seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, wisst ihr? Und Thomas, nee, wissen wir nicht. Und Jesus sagt, wie? Ihr wisst nicht? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist dieser Weg in diese Ewigkeit hinein. Und nochmal, die Ewigkeit ist ein ganz realer Ort. Amen. Das ist das Erste, was ich möchte, dass wir hier festhalten. Es ist nicht ein Wunschdenken, es ist Wahrheit, die uns Hoffnung schenkt. Amen. Sein Ort, wo Gott wohnt. Ein Ort seiner Gegenwart. Zweitens, der Himmel ist ein herrlicher Ort. Das wird uns auch beschrieben in diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben. Es ist ein herrlicher Ort. Es ist etwas, ein Ort, wo die Vergänglichkeit aufhört, wo kein Schmerz mehr ist, kein Leid, keine Ungerechtigkeit mehr ist. Es ist ein wirklich herrlicher Ort. Und es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und das Alte wird vergangen sein. Das Alte wird nicht repariert werden, sondern die Erde mit allem, was da drauf ist, wird vergehen, wird verbrennen. Aber es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Wenn jetzt Menschen im Glauben an Jesus Christus sterben, so gehen sie in die Gegenwart Gottes hinein. Und die Bibel spricht auch von einer Wolke von Zeugen, die uns vorangegangen sind und die uns anfeuern und die uns sagen, den Himmel gibt es wirklich. Bleib dran und laufe den Lauf bis zum Ende. Es lohnt sich. Amen. Es gibt also diesen Ort der Gegenwart Gottes schon jetzt. Aber dann wird ein Tag kommen, wo Jesus wiederkommen wird. Und dann wird die Verwandlung aller Dinge geschehen. Und es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, wo Gerechtigkeit wohnt, wo wir mit Christus regieren werden. Wow. Und dieser Ort ist so herrlich. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Paulus beschreibt das so und sagt, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und meint damit die Zeit, die schon jetzt anbricht. Und wie viel mehr, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen, wenn die ganze Vergänglichkeit vergangen ist und das bleibt, was bleibt. Wir werden da sein, wenn wir an Jesus Christus glauben. Amen. Der Himmel ist ein herrlicher Ort. Drittens, der Himmel ist ein Ort der Beziehung, ein Ort der Gemeinschaft, Ein Ort, an dem wir all diejenigen wiedersehen werden, die im Glauben an den Herrn gestorben sind und die uns vorausgegangen sind. Diese Wolke von Zeugen, wie ich gerade gesagt habe, die uns jetzt anfeuern und sagen, den Himmel gibt es wirklich. Und es gibt ein Wiedersehen im Himmel. Und wie weiß ich das? In Matthäus 8, Vers 11 wird beschrieben, wie Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen im Reich der Himmel. Sie haben Namen, das sind Personen, die am Tisch des Herrn sitzen. Also da gibt es Beziehungen. Und es gibt so noch viel, viel mehr Bibelstellen. Zum Beispiel, wo Petrus, Jakobus und Johannes diese Verklärung erleben und Einblick kommen in die himmlische Dimension. Sie sehen Jesus verherrlicht und Mose und Elia. Dann steht auch geschrieben in Offenbarung Kapitel 3, Vers 5, dass die Überwinder im Buch des Lebens eingetragen sind. Also es gibt ein Buch des Lebens, wo mein Name drin steht, weil ich an Jesus Christus glaube. Und wenn du an Jesus glaubst, ist dein Name dort auch eingetragen. Also du wirst dabei sein. Es ist ein Ort der Beziehung, der Gemeinschaft im Heiligen Geist, der Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel und mit Jesus Christus, unserem besten Freund. Es wird herrlich sein. Es ist ein Ort der Gemeinschaft und der Beziehung. Wir haben eine lebendige Hoffnung auf ein Wiedersehen mit denen, die uns vorausgegangen ist, und auf ein von Angesicht zu Angesicht sehen, Jesus wirklich zu sehen. Glaubst du das? Es ist ein Ort der Beziehung. Ich will euch das erzählen. Ich hatte eine Vision vor einiger Zeit. Wie also in einem Traum, aber dieser Traum war ganz, ganz real. Und in diesem Traum ging mein Leben zu Ende. Und ich mache es nur kurz. Auf jeden Fall stand ich im Himmel. Ich war im Himmel. In einem Traum. Und ich dürfte erleben, wie wunderschön alles ist. Wie die Vögel zwitschern und singen und Gott loben. Wie die Luft, die wir einatmen, so herrlich ist. Wie die ganze Natur so unberührt schön ist. Ich habe so richtig das Gefühl gehabt, das muss so sein wie im Paradies. Wie Gott sich das von Anfang an gedacht hat. Und als ich dann so über so einen Fluss gehen wollte, war da eine Brücke. Und vor dieser Brücke sah ich das Angesicht von einem Lamm. Und ich begriff, es ist Jesus, das Lamm Gottes, das für unsere Schuld und Sünde sein Leben gegeben hat, für uns geschlachtet wurde, sein Blut vergossen hat. Und ich sah in die Augen des Lammes und diese Augen waren voller Schönheit, voller Liebe, voller Barmherzigkeit, voller Freundlichkeit, so einladend. Und ich sah in diese Augen des Lammes und ich konnte nicht anders als zu staunen. Petra, du hast gesagt, du betest, dass wir alle das Staunen nicht verlieren, sondern dass wir staunen können über Gott. Ich sah in diese Augen des Lammes und ich habe geweint. Als ich morgens aufgewacht bin, war mein Kissen nass und ich war einfach nur sprachlos. Kerstin wusste, dass irgendwas passiert ist diese Nacht, aber ich konnte nicht reden. Und ich habe gesagt, ich kann dir jetzt nichts erzählen. Erst später und erst abends konnte ich ein bisschen was erzählen von dem, was ich da gesehen habe, als ich in die Augen Jesu geschaut habe. Dann war da diese Brücke und ich wollte über diese Brücke gehen, weil auf der anderen Seite der Brücke wartete ein Mann auf mich, der mir so vertraut war. Und trotzdem konnte ich irgendwie mich nicht erinnern. Wer ist das? Ich kenne ihn so gut. Wer ist das? Und er ist da und will mir die ganze Schönheit zeigen und mit mir spazieren gehen, bis ich plötzlich begriffen habe, das ist Jesus. Er war nicht in einem weißen Gewand, er hatte keinen Heiligenschein, er war mir einfach nur so vertraut als ein bester Freund, der mich kennt und den ich kenne und mit dem ich unbedingt Gemeinschaft verbringen will. Und ich wusste, es ist Jesus. Und als ich über diese Brücke gehen wollte, hörte ich diese Stimme, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Und ich bin aufgewacht. Aber diesen Eindruck vom neuen Himmel und neue Erde trage ich so in meinem Herzen. Und es kommt der Tag, wo ich mit Jesus auf dieser neuen Erde spazieren gehen werde und er mir alles zeigen wird und ich ihn alles fragen kann und du auch, wenn du an Jesus Christus glaubst. Der Himmel ist ein Ort der Beziehung. Der Himmel ist ein herrlicher Ort. Und das Dritte, der Himmel ist ein ganz realer Ort. Und als letzten, vierten Punkt möchte ich noch sagen, der Himmel ist ein Ort, wo Gerechtigkeit ist. Ein Ort, wo Wiedergutmachung geschehen wird. Wo nichts Böses mehr Raum haben wird. Wo die Wiederherstellung aller Dinge geschieht. Und weil Gott gerecht ist, wird alle Ungerechtigkeit dort nicht eingehen. Und deswegen steht auch geschrieben, dass der Teufel und auch mit ihm alle die, die den Weg wählen, mit dem Teufel zu leben und in der Sünde bleiben und Jesus nicht annehmen, in den Feuersee geworfen werden. Auch das muss ich dazu sagen. Denn es wäre nicht fair, sie in den Himmel zu zwingen, wenn sie es nicht wollen. Gott lädt alle Menschen ein. Christus ist für alle. Aber du musst diese Einladung annehmen. Und heute stehe ich hier, um im Namen von Jesus Christus einzuladen und zu sagen, lass dich versöhnen mit Gott. Egal wie schlimm deine Sünde ist und dein Versagen ist, Gottes Gnade ist größer. Gottes Liebe ist größer. Die Kraft seines Blutes ist stärker. Aber du musst es annehmen. Und er lädt dich heute ein, die Ewigkeit in dein Herz reinzulassen. Jesus Christus als den Retter und Herrn anzunehmen. Der Feuersee ist nicht für Menschen gedacht. Ist für den Teufel und seine Dämonen. Aber leider werden auch Menschen dorthin landen, die diese Einladung ablehnen. Und das muss ich auch so deutlich sagen, weil ich nicht möchte, dass irgendjemand von uns, statt bei Jesus in der Ewigkeit einzugehen, in dieser Herrlichkeit der neuen Welt, in diesem neuen Himmel und auf der neuen Erde, irgendwo anders landet, in der Abwesenheit Gottes, fern von Gott. Gott will dich, Gott lädt dich ein. Wenn hier vielleicht jemand nicht sicher ist, in dem, ob du gerettet bist und wenn dein Leben jetzt zu Ende geht, dass du sicher bist, dass du weißt, dass du bei Gott bist, dann solltest du heute dein Herz öffnen und sagen, Jesus, ich lade dich ein in mein Herz, in mein Leben. Ich lade die Ewigkeit ein in mein Herz hinein. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir, dass ich gottlos gelebt habe. Dass ich nicht nach dir gefragt habe. Reinige mein Herz. Komme in mein Herz. Wohne in mir. Ich lade dich ein in mein Herz und in mein Leben. Und wenn du das tust, dann kommt der Heilige Geist in dein Herz hinein und gibt dir eine Gewissheit, eine Sicherheit, eine Bestätigung, hundertprozentig, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du ein Kind Gottes bist. Und wenn dein Leben hier zu Ende geht, egal wann, dass du bei Gott sein wirst. Amen. Das ist eine Einladung. Lass uns aufstehen und dieses Lied zusammen singen und Gott die Ehre geben. Und lass uns in diese Ewigkeitsperspektive eintauchen, schon jetzt in dieser Zeit. Lass uns Jesus anbeten. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Auch dein? Lass uns Jesus anbeten.